Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zu dieser Ausgabe der Zwischentöne begrüßt sie Maria Elmenreich. Eine Stimmklempnerin, eine Chorflüsterin ist heute zu Gast bei mir. Judith Campus. Sie hat diese beiden Berufsbezeichnungen selbst sich gegeben, denn sie verhilft Chören zu einem besseren, einem entspannteren Chorklang. Außerdem nimmt sie angehenden Musiklehrerinnen und Lehrern die Angst vor dem Singen im vollen Klassenzimmer. Und sie leitet natürlich ihren eigenen Chor, Ultrasound heißt er. Judith Campus kennt sich mit reifen, aber auch mit jungen Stimmen aus. Sie arbeitet zum Beispiel mit den Vokalhelden. Das ist der Kinderchor vom Education-Programm der Berliner Philharmoniker. Und was sie noch alles sonst so macht als Sprech- und Stimmtrainerin, als Stimmbildnerin, darum soll es in den nächsten anderthalb Stunden gehen. Judith Campus, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Jetzt wollen wir beide nicht miteinander singen, sondern wir werden anderthalb Stunden miteinander sprechen. Aus Ihrem reichen Schatz an Aufwärmübungen, gibt es da irgendwas, was unsere beiden Stimmen jetzt gut ölen könnte, gut vorbereiten könnte? Was könnten wir machen?
Wir könnten bequem ein paar Atemübungen machen, damit man erstmal entspannt bleibt und keine Aufregung zeigt. Mhm. Das heißt, man nimmt die Arme zur Seite, man atmet tief ein und dann zum Beispiel auf einem Konsonant aus auf S.
Das mache ich gleich mal mit.
Gleich mitmachen. Und wenn wir es nochmal machen, tief einatmen, würde man dann dass man richtig schön spürt, wie der Atem ausströmen kann. Und beim dritten Mal macht man es nochmal und dann stoßweise auf. Und dann merkt man schon, das Zwerchfell kommt in Schwung und man hält sich etwas gerader, man atmet tiefer, die Kehle bleibt unten und so weiter und so fort.
Also der ganze Stimmapparat ist so ein bisschen bewegt worden.
Genau, der wird erstmal aufgeweckt. Und ich verbinde das sehr viel mit Körperarbeit, dass man nicht denkt, nur die Stimmbänder müssen trainiert werden, sondern der ganze Körper. Der ganze Körper ist das Instrument und der muss beweglich gehalten werden, muss gut atmen und das führt dann auch zu dem Wohlgefühl, was wir alle so gerne haben.
Aber die Stimmbänder, die tragen ja den Namen quasi in sich. Das ist schon sozusagen die Kernhardware für die Stimme?
Ja, natürlich. Also die Stimmbänder kommen in Schwingung durch den Atemfluss beim Ausatmen. Aber viel wichtiger ist, dass der Atem gut geführt wird.
Also wenn ich zum Beispiel zu doll drücke, dann klingt es komisch.
Oder wenn es zu entspannt ist, dann weiß man noch nicht, wo das noch hingehen soll heute hier.
Also der richtige Muskeltonus?
Der richtige Muskeltonus, genau. Also sowohl Nackenmuskulatur, Brustmuskulatur, der ganze Korpus. Wie komme ich an meinen Klang dran im Vokaltrakt? Dass es da klingt, dass die Konsonanten deutlich gesprochen werden.
Und also so Lippen, Zunge,
Zähne. Zunge, ganz, ganz wichtig. Die Zunge hängt auch mit dem Zwerchfell zusammen. Das heißt, viele Probleme, die wir haben beim Sprechen oder beim Singen, die mit der Zunge zusammenhängen. Also entweder ist sie irgendwie zu, passiert nicht so viel, dann habe ich zu wenig Spannung im Körper. Oder ist es eben, und dann auch also der Atem nicht funktioniert oder dass die Zunge einfach auch zu viel macht. Das ist dann einfach auch zu viel Spannung. Mhm. Und wir suchen eigentlich immer nach dem Nadelöhr zwischen Spannung im Körper und Entspannung im Geist. So, und das ist halt immer die Frage, auch gerade wenn man vor Schulklassen steht oder wenn man vorm Chor steht oder wenn man als junger Sänger oder überhaupt als Sänger, na gut, als Erfahrener sollte man es dann auch irgendwann gelernt haben, einfach zu gucken, wie gehe ich mit meiner Nervosität um, wie läuft der Atem, wie komme ich in den Klang, wie schaffe ich es, mich nicht aus der Ruhe zu bringen zu lassen. Das hängt alles miteinander zusammen und ich hoffe, dass ich den Leuten ein wenig zeigen kann, wie das funktioniert.
Was ist denn die Stimme eigentlich?
Oh Gott, wie viel Zeit haben wir jetzt?
Das ist eher eine philosophische Frage als eine medizinische oder sprechtrainerische?
Ja, sprechtrainerische Frage kann ich natürlich jetzt erklären, wie so ein Stimmapparat aufgebaut ist von Stimmknorpel und Kehle und so weiter und so fort. Das führt vielleicht ein bisschen weit und das kann man sich auf Bildern auch immer sehr schön angucken. Erkläre ich zum Beispiel meinen Studenten auch immer, wie das aussieht, wie das aufgebaut ist. Dann guckt man sich so ein Modell an, man weiß, was in Schwingungen kommt, wie lang Stimmbänder sein können. Aber letztendlich arbeiten wir oder ich vor allem arbeite sehr viel mit Bildern, dass man einfach wirklich guckt, wie fühlt sich das an, wo befinde ich mich gerade, wie komme ich in Schwingung, wie ist meine Stimmung, stimmt es und so weiter. Diese ganzen Sprichwörter haben ja auch damit zu tun, wie man mit der Stimme umgehen kann und wie man sich mit ihr wohlfühlt.
Was halten Sie denn von dem Bild der Stimme als Spiegel der Seele?
Sehr viel. Sehr viel. Also wenn man jemanden kennenlernt zum Beispiel, mir geht es so, wichtig sind natürlich immer die Augen, dass man sich in die Augen gucken kann, aber die Stimme macht sehr viel. Ich kann an der Stimme erkennen, ob jemand überspannt ist, ob er interessiert ist, desinteressiert ist, ob er mit sich im Reinen ist. Mhm. Häufig ist es auch so, wenn die Stimme wirklich, wenn man sich so denkt, so, da stimmt irgendwas nicht? Also tatsächlich da wieder das Wort. Oder es ist nicht stimmig. Ich sehe eine Stimme und oder höre sie und denke, die passt überhaupt nicht zu dieser Person oder wie die sich bewegt oder was sie sagt. Das ist etwas, was natürlich auch immer wieder gerne Menschen, die Vorträge halten, nicht gerne hören, wenn ich sage, es ist wichtig, was ihr sagt. Aber nur zu 20%. 80% ist, wie ich es sage. Und wenn ich noch so klug bin und noch so toll daherrede, aber die Stimme interessiert mich nicht die Bohne oder sie ist monoton oder sie ist hölzern oder sie ist kaputt oder so, dann macht das alles, was gesagt wird, den Inhalt kaputt.
Kann man sich also, wenn Sie sagen, dass die so einem in die Seele gucken lässt, eigentlich die Stimme, kann man sich dahinter gar nicht verstecken? Kann
schwer.
Man schwer was vortäuschen mit der Stimme? Also sozusagen eine Bodenhaftigkeit, eine Gesundheit vortäuschen, auch wenn einem innerlich so gar nicht danach ist?
Als normaler Mensch würde ich mal sagen, ist das schwer. Ein guter Schauspieler kann das natürlich, der kann das herstellen. Traurigkeit, Verlassenheit, Fröhlichkeit, das ist ja der Job des Schauspielers. Mhm. Und das ist ja auch faszinierend, wie die das hinkriegen. Aber wenn ich so im normalen Alltag mit Menschen zusammen bin, kann ich schon sehr schnell feststellen, ob das, was sie sagen und wie sie es sagen, auch wirklich stimmt mit dem, wie die Situation gerade ist.
Wann gefällt Ihnen, Frau Campus, eine Stimme? Haben Sie da so Parameter?
Ja, natürlich. Also ich finde Stimmen, die weich und relativ tief sind. Ihre Stimme zum Beispiel ist ja nicht ganz unangenehm.
Gut, was sollen Sie jetzt auch anderes sagen?
Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Aber nein, die ist wirklich sehr, sehr angenehm, weil sie einfach warm und weich ist und sehr angenehm zu hören. Schlimm ist es, wenn es hoch und piepsig wird oder angestrengt, sowas.
Das klingt nach so einer Enge, ne?
Eine Enge und diese Enge ist natürlich dann auch im Kopf zu verorten, einfach weil es Aufregung ist oder Anspannung. Und je tiefer und fließender eine Stimme ist, desto wohler fühle ich mich natürlich, wenn ich die anhöre. Und das ist beim Singen ja genau das Gleiche. Ich stehe zum Beispiel sehr, muss ich gestehen, auf tiefe Männerstimmen. Finde ich wahnsinnig. Die können sagen, was sie wollen. Ich finde das ganz toll. Aber Männer zum Beispiel, die sehr schlau sind, aber dazu eine sehr, sehr hohe Stimme haben, da muss ich mich wirklich anstrengen, die auch ernst zu nehmen.
Und denen auch wirklich auf den Inhalt.
Ja, da muss ich mich gucken, wirklich, ne? Sehr konzentrieren. Mhm. Also man kann mir wirklich auch ein X für ein U verkaufen, wenn die Stimme schön ist, ist mir das alles egal.
Dann haben wir doch gleich die passende Musik auf unserem Plattenteller liegen. Der Vokalkünstler Bobby McFerrin soll hier bei uns den Auftakt machen, der ja doch weitaus mehr zu leisten oder zu liefern hat, besser gesagt, als Don't Worry, Be Happy. Dafür ist er am bekanntesten. Und jetzt hören wir gleich Bobby McFerrin und den Cellisten Yo-Yo Ma. Die stellen jetzt eine Komposition in einer gewissen Weise auf den Kopf. Das berühmte Ave Maria von Johann Sebastian Bach und Charles Gounod. Da darf das Cello die Melodiestimme singen und die Vokalstimme sorgt für die Begleitung. Was mögen Sie an Bobby McFerrins Stimme?
Die unglaubliche Flexibilität. Der kann in die Höhe gehen, in die Tiefe, der kann mit Vokalen improvisieren. Und in dieser Aufnahme finde ich es ganz toll, weil Bobby McFerrin ist halt einfach ultimativ. Ich finde ihn einfach so toll. Den habe ich immer schon bewundert.
Yo-Yo Ma am Cello und Bobby McFerrin, wenn man so will, an den Stimmbändern. Das berühmte Ave Maria, ein Wunsch unseres heutigen Zwischentöne-Gastes Judith Campus. Frau Campus, trifft Bobby McFerrin hier jeden Ton?
Ja. Einfach neidlos, ja.
Perfekt.
Wirklich perfekt. Das ist so schön. Und Yo-Yo Ma singt so schön auf seinem Cello. Ich liebe dieses Stück. Also es ist natürlich Ave Maria, ist ein bisschen abgegriffen, man kennt es schon, aber ich finde es fantastisch, wie die beiden die Rollen tauschen und das trotzdem zu so großartiger Musik wird.
Dieses den richtigen Ton, die richtige Tonhöhe treffen, also die Profis sprechen von Intonation, das ist, habe ich so das Gefühl, der Dauerbrenner eigentlich unter Sängerinnen und Sängern, oder?
Absolut.
Also, dass man im Verlaufe eines Stückes nicht immer tiefer wird, wenn jetzt kein gestimmtes Instrument dabei ist. Intonation?
Ja, das ist vor allem bei den Chören ein Dauerthema. Bei den Solisten, muss man sagen, wird der Stimmapparat ja so aufgebaut und der Körper so aufgebaut, dass wir schon sehr früh lernen, auch tatsächlich sauber zu singen. Dass die Tonhöhe stimmt, dass wir wissen, wie das Obertonverhältnis der Töne ist, dass man weiß, wo man mehr geben muss und wo weniger. Einfach, dass man im Fluss bleibt und die Spannung hält. Das ist für einen Solisten das täglich Brot. Und im Chor ist halt einfach das Problem, dass wir es häufig, wenn wir jetzt vom Laienchor reden, mit Menschen zu tun haben, die kommen nach der Arbeit oder sie sind jetzt vielleicht nicht die sportlichsten Typen. Und dann merkt man einfach so, dass am Ende eines Stückes die Spannung immer so ein bisschen nachlässt. Und dann versucht man das immer wieder hochzukriegen oder anzuzeigen. Wenn wir ein Instrument dabei haben, ist es natürlich immer einfacher, weil sie das von der Hörgewohnheit einfach dann hinkriegen, sich am Klavier zu orientieren oder an einem Streichquartett. Aber wenn man nur a cappella singt, also ohne Orchester, dann ist es ganz schön haarig, manchmal für einige Chöre wirklich die Intonation zu halten.
Die Solisten und die Profisolisten natürlich auf alle Fälle sind gewohnt, alleine zu singen. Viele andere singen gerne im Chor, aber dieses alleine vor anderen zu singen, damit tun sich ja viele schwer. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum sich Leute immer wieder schämen, mal laut zu singen, wenn andere zuhören? Also nicht nur unter der Dusche, wenn man alleine ist?
Mhm. Es ist so, dass man sich ja nackt machen ist ein großes Wort. Das mag ich eigentlich gar nicht so sehr. Aber man zeigt etwas von sich und man macht sich verletzlich. Man erhebt die Stimme, man singt oder sagt etwas von sich. Und wenn man dann Kritik bekommt oder einen blöden Blick oder irgendetwas nicht so läuft, wie man möchte, dann ist man wahnsinnig verletzlich. Und viele haben das schon erlebt und denken, nee, das mache ich nicht nochmal.
Also in der Schule alleine vorsingen müssen und die ganze Klasse johlt nachher.
Das ist das Grauen. Also wie viele Menschen mir schon gesagt haben, nee, ich singe nicht. Mein Lehrer hat damals gesagt, ich kann nicht singen. Das war wohl mal in der Schule einfach, wir brauchen Zensuren, steh mal auf, sing mal, kannst du nicht, 5. So, und dann denken sie, ich kann nicht. Es gibt auch viele Kinderchöre, die möchten, dass die Kinder vorsingen, bevor sie in den Chor kommen. Und wenn sie dann nicht genommen werden, vielleicht gar nicht aus stimmlichen Gründen, sondern weil sie zu klein sind, zu groß oder was anderes vorhaben, dann sagen die später, nee, ich kann ja nicht singen. Ich bin ja damals nicht für den und den Chor genommen worden und deshalb kann ich nicht singen, mache ich nicht. Das finde ich verdammt schade. Aber es ist eben halt etwas unglaublich Persönliches, sich vor eine Gruppe zu stellen und sich zu äußern. Und andererseits, wenn man das geschafft hat, dann kann man auch wirklich süchtig danach werden. Ne? Deshalb die ganzen Schauspieler und Sprecher, die es immer wieder auf die Bühne treibt, die haben natürlich genau das Gegenteil erlebt. Dass sie sagen, boah, ich merke, die finden das schön, wie ich singe oder was ich sage. Und deshalb möchte ich das gerne weitermachen.
Was passiert denn eigentlich beim Singen? Warum fühlen wir uns nach dem Singen so gut? Weil Glückshormone ausgeschüttet werden?
Ja, genau, der ganze Cocktail. Also Endorphine werden ausgeschüttet, Adrenalin, Serotonin, Dopamin. Das führt dazu, dass wir uns wohlfühlen. Es sind letztendlich die gleichen Stoffe, die wir ausschicken wie beim Verlieben.
So. Und das einmal die Woche bei der Chorprobe.
Und das einmal die Woche bei der Chorprobe oder einmal die Woche beim Gesangsunterricht. Und ich ziehe mir den Schuh auch gar nicht an. Viele sagen, ach, das ist so schön mit dir und das macht so viel Spaß mit dir. Ja, finde ich auch. Mir macht das auch immer Spaß. Aber ich weiß auch, dass das nicht so viel mit mir zu tun hat.
Nicht so persönlich nehmen.
Ich nehme das wirklich nicht so persönlich, weil es einfach allen gut tut, die singen.
Wirkt dieser Cocktail auch immer noch bei Profis? Haben Sie auch immer noch wirklich ein Gespür dafür, wie gut Ihnen das Singen tut?
Es wäre gelogen, wenn ich sage ja. Also ich merke es ehrlich gesagt nicht, weil ich es ständig tue. Ich merke es andersrum, wenn ich zum Beispiel 2-3 Wochen nicht singe. Aus irgendwelchen Gründen. Entweder ich bin krank oder ich bin im Urlaub. Dann merke ich, dass ich so nach 10 Tagen nicht mehr so ein ganz so verträglicher Mensch bin. Und dann überlege ich später so ein bisschen, was tust du nicht, was du sonst tust. Und das ist tatsächlich Fahrradfahren, also Bewegung und Singen gehört für mich wirklich dazu, damit mein Cocktail stimmt.
Klingt fast nach einem Antidepressivum.
Es ist ein Antidepressivum. Also es gibt ja auch viele Menschen, die im Chor sind und singen und sagen, das hilft ihnen gegen ihre Depressionen. Allgemein ist es ja bei Depressionen auch so, dass man sagt, Bewegung hilft, tief atmen, in der Natur sein und so weiter. Aber beim Singen kommt eben halt noch dieser Cocktail dazu. Und wenn wir im Chor singen, noch Oxytocin. Und das ist das Kuschelhormon. Wir fühlen uns einfach geborgen und aufgehoben und wir singen mit anderen gemeinsam. Im Chor bin ich ja auch nicht alleine verantwortlich. Ich als Solistin bin ja alleine verantwortlich, dass es klappt.
Ich kann mich ein bisschen verstecken hinter den anderen, aber ich kann auch, wenn ich im falschen Moment lossinge, kann ich natürlich auch die gesamte Gruppe reinreißen.
Absolut, absolut. Alles schon passiert. Unangenehme Sache. Als Dirigentin steht man dann da vorne und denkt so, das passiert.
Machen wir gleich nochmal.
Machen wir gleich nochmal oder lassen wir jetzt mal so stehen. Aber meistens ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, dass dieses gemeinsame Singen den Leuten auch immer irgendwie so ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Also am Anfang gucken immer alle ganz wahnsinnig angestrengt, aber dann so im Laufe des Abends wird es immer glücklicher. Und das ist etwas, was sich natürlich aufs Publikum auch überträgt. Und wenn das dann so hin und her geht, dass das Publikum das schön findet und der Chor sich wohlfühlt.
Gibt so eine richtige Resonanz.
Total. Und das geht natürlich wirklich nur bei einem Live-Konzert.
Ich will nochmal aufgreifen, was Sie vorhin gesagt haben oder erzählt haben von den Schulklassen, in denen Einzelne wirklich vorgeführt werden. Dann kommt dieser Satz, ich kann ja gar nicht singen. Oder der Lehrer hat gesagt, ich kann nicht singen. Ja. Stimmt das so? Gibt es wirklich Menschen, die nicht singen können?
Also ich sage nein. Ich sage, jeder kann singen. Wir haben ja noch graduelle Unterschiede. Es ist ja eine Frage, ob ich die richtigen Töne singe. Davon gehen wir mal aus. Und ob ich gut singe, das wäre schön. Aber wenn ich wirklich schön singe, das ist natürlich die Kür. Dafür muss man schon auch sehr viel Arbeit in Kauf nehmen. Und so ein Gesangsstudium ist natürlich auch relativ lang, weil wir natürlich unser Instrument selber aufbauen müssen. Wir müssen es trainieren, man muss die verschiedenen Stile beherrschen und so weiter. Aber dass jemand gar nicht singen kann, doch, ich habe einen Schüler und ich habe den auch gefragt vorher, darf ich das erzählen? Der kann tatsächlich nicht singen, der traf keinen Ton. Und seine Frau hat ihn zu mir geschickt und hat gesagt, er singt so gerne, aber es ist wirklich...
Um den Familienfrieden herzustellen?
Um den Familienfrieden herzustellen und einfach auch, damit es ihm damit gut geht. Ja. Und dann haben wir festgestellt, doch, er trifft die Töne, aber nicht die ich gegeben habe.
Sondern mit Herz seine drüber Töne.
Aber durchaus auch musikalisch. Der war auch rhythmisch, ist da alles wunderbar. Und jetzt haben wir so lange trainiert, ich weiß nicht, sind wir jetzt ein Jahr dabei oder anderthalb Jahre, kommt er in regelmäßigen Abständen und ich spiele die Töne vor, bis wir dann feststellten, er kann den Ton nicht von meiner Stimme abnehmen, auch nicht vom Klavier. Aber wenn ich ihn vorpfeife, dann kann er den.
Das hat
abnehmen.
Also was mit dem Gehör zu tun.
Das hat was mit dem Gehör zu tun und auch irgendwie, dass seine Synapsen da anders verkabelt sind. Und jetzt trifft er die Töne. Einfach und er bleibt auch wirklich ganz straight dran und macht das ganz regelmäßig und will das auch. Und das ist, glaube ich, der ganz große Punkt. Wenn ich das wirklich will, dann geht das auch. Man muss Zeit haben, man muss sich auf den Weg machen. Aber der kriegt das hin. Der singt mittlerweile wirklich schön.
Also er ist glücklich, die Frau ist glücklich.
Ich bin glücklich, weil es wirklich, ich gebe zu, dass ich skeptisch war. Ich habe gesagt, lasse ich mich drauf ein, aber es ist wirklich ungewöhnlich. Ich hatte es bei einer Studentin auch mal, die hat in ihrer Kindheit nie gesungen. Warum die dann Musik studiert hat, weiß ich nicht. Das wurde wohl nicht so abgefragt. Und die hat das auch von der Pike auf gelernt, die Stimme aufzubauen, den Körper aufzubauen. Die singt sehr, sehr gerne jetzt. Also es geht.
Ich habe so gedacht, in der Vorbereitung auf unser Gespräch, in einer gewissen Weise ist doch das Singen sozusagen die Urlautäußerung des Menschen. Denn das, was Babys ganz am Anfang machen, das klingt ja doch eher nach Singen als nach Sprechen. Also eigentlich ist uns das Singen doch in die Wiege gelegt.
Ja, auf jeden Fall. Das Erste, was wir natürlich müssen, also der sogenannte Schwa-Vokal, wo noch keine Konsonanten und Vokale zu erkennen sind. Und dann kommt irgendwann die Lippenspannung dazu. So und wenn das Kind dann viel druckt, dann ist es ma, 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 ma. Dann freuen wir uns alle. In anderen Ländern ist Baba oder Papa im besten Fall. Dann freuen sich die Väter auch. Und die Stimmbänder trainieren schon im Mutterleib. Das ist ganz interessant. Das ist festgestellt worden. Also die trainieren, die Mutter singt oder das Ungeborene hört auch Stimmen von außen. Und die Stimmbänder trainieren die ganze Zeit.
Die schwingen sozusagen
mit. Die schwingen schon mit. Mhm. Und das ist dann in den ersten Lebensmonaten genau das Gleiche. Deshalb ist es auch so wichtig, mit den Kindern zu sprechen und zu singen und auch Dinge zu erklären. Die Stimmbänder trainieren und dann trainiert das Kind eben halt auch die Lungen. Deshalb das Schreien ist auch ganz wichtig, um die Lungen zu trainieren und überhaupt um sich zu äußern. Und dann kommt so langsam, sagt das Hirn, ah ja, Moment mal, wenn ich diesen Vokal mit diesen Konsonanten, dann könnte es sein, dass man mich versteht und dann so entsteht dann Sprache. Und das läuft alles übers Ohr.
Dann wollen wir jetzt auch nochmal, apropos Ohr, hören, und zwar Musik. Sie haben Filmmusik mitgebracht, Wie im Himmel heißt ein Film, der ja so ein bisschen vom Zauber des Miteinandersingens erzählt. Da ist ein Star-Dirigent, der aufgrund eines Schicksalsschlages ja den örtlichen Kirchenchor in seinem Heimatort übernimmt und der baut so eine ganz neue Gemeinschaft auf aus diesen ja doch sehr unterschiedlichen Menschen. Ist das für Sie eine realistische Geschichte, ein überzogenes Märchen, also hat Musik und Chorgesang diese Kraft?
Ja. Also ich habe ja selber auch einen Chor, Ultrasound, der anders entstanden ist, aber auch aus Menschen, die sich einfach treffen wollten, einmal in der Woche und nicht kochen oder rudern gehen wollten, sondern einfach singen wollten. Und daraus ist jetzt einfach auch ein Chor entstanden mit verschiedenen stimmlichen Qualitäten, würde ich mal sagen. Aber die Gemeinschaft, die da mitschwingt, die ist wirklich außerordentlich. Und das ist etwas, was wirklich nur Chorgemeinschaft und Chorgesang kann.
Und wir hören jetzt gleich aus dieser Filmmusik Gabrielas Song. Sie haben, Frau Campus, keine Angst vor großen Gefühlen in der Musik, ne?
Nein.
Jetzt gilt es einmal tief zu seufzen. Von der schüchternen Chorsängerin zur strahlenden Solistin, diese Figur Gabriela in dem Film Wie im Himmel. Frau Campus, ist das sowas wie Selbstermächtigung mit den Mitteln der Musik?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass man über Gesang und Musik ein ganz tolles Selbstbewusstsein kreieren kann. Und dass man sich darüber definieren kann und es einem tatsächlich besser geht.
Ja. In diesem Chor, in dem Film Wie im Himmel, ja, da gibt es ja so ein ganz buntes Personal. Da gibt es die graue Maus auf der einen Seite, dann gibt es da so den Wortführer, der immer zu allem was sagen muss. Dann gibt es die Frau des Pfarrers, die auf einmal Feuer und Flamme ist für den Chorleiter. Ich habe auch schon in verschiedenen Chören gesungen und habe gedacht, kommt mir irgendwie alles bekannt vor.
Das ist bitter, ja. Aber es ist tatsächlich so. Ich stelle das auch immer wieder fest in Chören. Und ich bin ja mit vielen Chören in Kontakt. Natürlich mit meinen eigenen, aber auch mit anderen. Und es ist immer wieder so, dass bestimmte Rollen einfach besetzt sind.
Also die Leute kommen nicht so in den Chor, sondern irgendwie entwickelt sich das Gefühl.
Ich glaube ja, ich glaube ja. Das ist ähnlich wie in einer Schulklasse. Da haben wir auch einen Klassenkasper, einen Streber, eine Schöne, in die alle verliebt sind, einen Sportlichen, einen Schlauen, einer der gemobbt wird, einer der mobbt. So, die Rollen müssen ja alle besetzt werden. Und das ist im Chor ähnlich.
Und Sie als Chorleiterin zum Beispiel stehen ja diesem bunten Personal gegenüber. Sind Sie dann das Solitär auf der anderen Seite?
Das weiß ich gar nicht. Also ich versuche drüber hinwegzusehen, aber es gibt natürlich auch immer wieder Dinge, die mich verwundern. Also ärgern ist wirklich ein großes Wort. Bis ich mich ärgere, da muss was passieren. Aber es ist schon immer wieder interessant zu sehen, welche Leute sich unterschätzen oder eben halt auch überschätzen. Dann gibt es immer wieder ein Grüppchen, das sich so zusammentut und etwas besser weiß. Dann gibt es immer die eine, die steht und so leicht mit dem Kopf schüttelt, weil sie merkt, dass die anderen so tief singen. Und dann gibt es eine, die immer die gute Stimmung mitbringt. Dann gibt es eine, für die es wirklich die Lebensaufgabe ist, im Chor zu singen. Sie sind alle da und das ist tatsächlich in vielen, vielen Chören, die ich kenne, immer das Gleiche.
Also es menschelt.
Ja. Also das wäre noch was, was man noch erforschen könnte, wirklich zu gucken, gehört das wirklich zu diesem Instrument Chor dazu? Chor ist ja ähnlich wie so eine Orgel, die besteht ja auch aus vielen Pfeifen. So.
Das Wort Pfeifen wollen wir jetzt nicht ganz so wörtlich nehmen.
Das haben wir jetzt auch nicht gesagt. Nein, aber dass man wirklich, dass diese Rollen besetzt sein müssen, genauso wie ich Sopran, Alt, Tenor, Bass brauche, wobei ich mich natürlich auch gerne mal auf Sopran alt reduziere, aber auch da fächert sich das dann auf den ersten Sopran und zweiten Sopran. Welcher Typ Mensch singt ersten Sopran und welcher zweiten Sopran? Wer singt ersten alt, wer singt zweiten alt? Wer möchte lieber eine Tenöse oder eine Tenorette sein?
Die haben schon auch alle Klischees, oder?
Wir haben alle Klischees, sie sind alle dabei, sie werden gelebt und ich liebe es.
Judith Campos sagt, sie liebt es, Gesangspädagogin ist sie deswegen, Chorleiterin und heute zu Gast bei den Zwischentönen. Nach den Nachrichten geht's weiter. Weiterhin mit Maja Elmenreicher Mikrofon und mit meinem Gast Judith Campos, ihres Zeichens Gesangspädagogin, Profisängerin, Stimmbildnerin, Sprechtrainerin und Chorleiterin. Wem ihre Stimme bekannt vorkommt, mag sie aus dem Kino kennen, aus dem Film Unsere Herzen ein Klang. Das ist ein Dokumentarfilm über das gemeinsame Singen aus dem Jahr 2022. Und darin verleiht der große britische Chordirigent Simon Halsey Judith Campos einen ganz besonderen Ehrentitel. Er nennt sie nämlich The Queen of Warm-Ups, also die Königin des Einsingens. Frau Campos, ist dieses Einsingen für den Chor so ein bisschen das, was das Dehnen, das Strecken, das Warmlaufen für eine Fußballgruppe ist?
Ja, ganz unbedingt. Also wenn man einfach kalt startet und sagt, wir singen sofort los, dann fehlt etwas. Bei Simon Halsey, er erzählt, dass er in seiner Zeit als Chorknabe nie ein Einsingen hatte. Und das, muss ich gestehen, gab es bei uns auch damals nicht. Wir sind zur Chorprobe gegangen und haben gleich losgelegt. Irgendwann kam dann mal so ein bisschen, dass man sich eindeht oder dass man mi die Tonleitern rauf und runter singt oder die Stimme ein bisschen locker macht. Aber so extrem das Einsingen zu feiern, wie wir es mittlerweile machen, das gibt es noch gar nicht so lange.
Ist das denn fahrlässig, wenn man es nicht macht? Oder was kann passieren?
Also es ist so, dass Profisänger zum Beispiel, reden wir vom Rundfunkchor oder vom RIAS oder vom Opernchor, die singen sowieso den ganzen Tag und dann ist die Stimme auch einigermaßen warm und geläufig. Da wieder immer jedes Mal eine halbe Stunde sich einzusingen, ist vielleicht übertrieben, das machen die Sänger meistens auch für sich. Aber wenn man einfach anfängt und kalt startet, dann kann es schon sein, dass man ziemlich schnell Halsschmerzen bekommt, dass die Stimmbänder einfach überfordert sind.
Dass die Stimme belegt ist?
Dass die Stimme belegt ist, dass sie einfach müde wird. Und was wir machen mit diesen Einsingenübungen, mit Atemübungen, mit Körpertraining, mit Muskelaufbau, dient dazu, dass der ganze Apparat, Kehle, Stimmbänder einfach entspannt arbeiten kann. Also ich singe zum Beispiel 6 bis 7 Stunden am Tag, allein durchs Unterrichten und Chorleiten und selber singen. Und das tut meiner Stimme nichts. Letztens war ich aber dann mal müde und dann merkte ich dann schon, zum Schluss ist dann einfach, dann geht man doch auf, wir sagen dann, man geht aufs Material. Und das ist dann,
dann ist irgendwie am Ende des Tages so.
Und dann drohen die Knötchen?
Knötchen,
die alle immer Angst haben.
Davor haben ja alle immer Angst. Also Knötchen heißt einfach nur, dass man es wirklich übertrieben hat, dass man weiter gesungen hat, weiter gesprochen, weiter geschrien hat, obwohl man wirklich schon viel zu angestrengt ist, der Körper nicht mehr mitmacht, das Zwerchfell schon ermüdet ist und dann haut man auf die Stimme und dann entstehen so ganz kleine Risse, ne? So wie wenn man irgendwie so ein Gummiband überdehnt. Und wenn man das zu oft macht, dann heilen diese Risse zu, also es entsteht so ein bisschen Schorf und dieser Schorf wird dann Knötchen genannt. Aber so weit
wollen wir es jetzt gar nicht,
kommen lassen, nein.
Okay. All das Sangeswissen, das Stimmwissen und Stimmkönnen kommt auch bei Judith Campos nicht von ungefähr. Wie sie ihre Stimme gefunden hat und wie sie ihre Stimme zum Beruf gemacht hat, darum soll es gleich gehen. Und wir wollen mal musikalisch eine kleine Ouvertüre davor setzen. Und zwar das berühmte Miserere von Gregorio Allegri. Da singt der Osnabrücker Jugendchor. Und in dem, Judith Campos, haben Sie auch gesungen, ja, als Mädchen, als Jugendliche. Nun haben wir hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1994, da waren Sie nicht mehr dabei. Aber sie gefällt Ihnen so gut, dass wir sie jetzt gemeinsam hören wollen und danach über Ihre Jugendchor-Erfahrung sprechen.
Gerne.
Thank you.
Der Osnabrücker Jugendchor mit dem Miserere von Gregorio Allegri, Musik aus dem 17. Jahrhundert, in einer besonderen Bearbeitung mit Zink, das ist ein historisches Blechblasinstrument, das wir da zwischen den Gesangsstimmen gehört haben, und Judith Campus wies gerade darauf hin, und die Glocke vom Osnabrücker Dom.
Ja.
Kommt Ihnen bekannt vor, aus alten Zeiten.
Oh Gott, ja. Ich bin im Osnabrücker Dom groß geworden sozusagen. Ich war da in der Mädchenkantorei. Die wurde damals gegründet, 1974, glaube ich. Also da war ich noch nicht dabei, aber kam ich dann relativ schnell rein, von Vikar Brockstermann, der schon damals fand, dass auch Mädchen im Gottesdienst singen sollten. Es gab den Domchor mit Knaben und dann eben halt auch den Mädchenchor. Und wenn man dann etwas größer geworden ist und in diesen Chören aufgewachsen ist, dann kam man in den Osnabrücker Jugendchor. Und da wollte man natürlich unbedingt hin. Jetzt nicht nur wegen der Musik und des netten Chorleiters, sondern weil da kamen Mädchen und Jungs zusammen. Spannende Angelegenheit. Und wir haben so viel gelernt und so viel tolle Musik gemacht. Und ich war da eigentlich 5-mal in der Woche. Das war wirklich mein zweites Zuhause. Und ich bin dem ganzen Laden und diesem ganzen Aufwachsen so dankbar, weil ohne das wäre ich heute nicht das, was ich jetzt mache.
War das eine komplett freiwillige Sache?
Ja, das war komplett freiwillig. Mein Bruder war im Knabenchor. Ein Freund hat ihn damit hingeschleppt. Und dann hieß es, es gibt den Mädchenchor. Da war dann meine große Schwester. Und dann waren die einfach nicht mehr da zu Hause. Und das ist natürlich empörend. Und ich wollte da auch hin, aber ich war erst 6. Und dann sagte mein Vater, erst wenn du lesen kannst. Und das habe ich mir da mal schnell beigebracht, weil ich da wirklich ein Ziel hatte. Das ist ja immer sehr wichtig, etwas zu lernen, weil man ein Ziel hat. Und dann konnte ich lesen und dann gab es kein Halten mehr. Dann war ich in der Mädchenkantorei Osnabrück.
Also die Musik lag schon in der Familie. Sie waren jetzt nicht die Pionierin, die das unbedingt machen wollte. Die großen Geschwister, auch sonst wurde Musik gehört und Musik gemacht.
Genau, mein Vater war wahnsinnig musikinteressiert. Der war Lehrer und ist immer etwas länger auch mit dem Auto durch die Gegend gefahren, um seine Symphonie noch zu Ende zu hören. Der war einfach sehr begeistert, aber Kriegsgeneration, die hatten keine Instrumente zu Hause, das hat er nicht gelernt, aber sie haben uns sehr gefördert und gesagt, spielt Klavier, spielt ein Instrument, meine Geschwister haben getanzt, ich war beim Rhythmikunterricht, wir waren im Chor, es ist also wirklich sehr gefördert worden und auch Musik zu studieren ist uns nicht verwehrt worden, sondern im Gegenteil, die haben gesagt, probier es aus, mach was draus.
Ich will nochmal auf diese Freiwilligkeit zurückkommen, weil so meine Beobachtung ist, dass es da, ja, wie soll ich sagen, immer so Entwicklungsstufen gibt und dass eigentlich viele auch mal zwischendurch so einen Durchhänger haben und dann muss doch mal ein bisschen sanfter im Idealfall Druck ausgeübt werden.
Ja, ja.
Sie hat es immer hingezogen zur Musik.
Mich hat es immer hingezogen. Ich war da wirklich eigentlich lieber, weil da meine ganzen Freunde waren, weil ich einfach gerne gesungen habe, weil ich mich darüber auch geäußert habe. Auch dann gab es auch das Theater da in Osnabrück, da war ich so als Kinderdarstellerin schon auf der Bühne unterwegs und so. Also es war einfach
singend
so,
oder spielend?
Singend, also erst spielend. Und später dann auch singend. War toll, hat wirklich Spaß gemacht. Und ich glaube aber auch, dass daher auch diese Affinität zum Theater und zum auf der Bühne stehen, ich bin da einfach reingewachsen. Das war nie etwas, wo ich gesagt habe, ach, das mache ich irgendwann mal. Sondern ich habe es halt einfach gemacht und dann immer weitergeführt.
Also mit so einer gewissen, ich will nicht sagen Naivität, aber kindlichen Begeisterung und jetzt nicht so überreflektiert.
Nee, einfach wie eine Selbstverständlichkeit. Also man hat es einfach gemacht, das gehörte dazu. Das war keine bewusste Entscheidung, jetzt gehe ich in den Chor und jetzt singe ich davor und jetzt tue ich alles dafür, dass das funktioniert. Auch beim Studium war es so, dass ich dachte, Gott, was machst du denn jetzt? Also meine Schwester hat schon Gesang studiert, für die war das wirklich ein ganz großes Ding und ich dachte, ach, probierst du halt mal, ne?
Keine Alternative? Es gab nicht irgendwie so einen anderen Wunsch?
Die Alternative wäre gewesen, nach Kanada auszuwandern und Blockhütten zu bauen oder Restauratorin zu werden. Eine Tischlerlehre und dann Restauratorin. Also was ganz anderes. Aber das hätte ich mir gut vorstellen können. Also ich mag Kirchen jetzt gar nicht so sehr wegen der Inhalte, sondern wegen der Gebäude. Und ich fand es immer faszinierend, wie Kirchen, kaputte Kirchen wieder aufgebaut werden. Was man da macht, die Leute, die auf Gerüsten da unter der Decke hängen und dann aller Ruhe ihre Arbeit verrichten, finde ich faszinierend. Wirklich komplett das Gegenteil. Aber es ist ja nun mal so gekommen. Jetzt restauriere ich Stimmen.
Genau. Schöne Formulierung. Sie haben dann 1988 begonnen, an der Musikhochschule in Lübeck Opern und Konzertgesang zu studieren. Mit welchem Ziel?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe das einfach gemacht. Also ich bin da hingegangen, habe die Aufnahmeprüfung gemacht und habe sie bestanden, womit ich nicht unbedingt gerechnet habe. So, weil ich dachte, na komm, du kommst hier aus Osnabrück. Die Welt wartet auf andere Leute. Ich hatte nie das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt zur Metropolitan Opera oder ich muss jetzt bei dir und der Frau studieren oder sowas. Sondern ich habe das einfach gemacht und es war auch erstmal eine Befreiung, aus Osnabrück rauszukommen. Ganz ehrlich, da möchte man auch mal woanders hin. Und ich habe mich dann da erstmal sehr wohl gefühlt. Und dann rutscht man auch als Student, auch in einer weiteren kleineren Stadt, bin ich auch ins Theater reingerutscht und habe dann angefangen zu unterrichten. Und dann haben meine Eltern auch gesagt, naja, das ist schön und Kunst, mach mal. Wie wäre es mit ein bisschen Pädagogik, Musikpädagogik?
So ein bisschen der Plan B.
Bisschen der Plan B. Und dieser Plan B war gut, weil ich immer schon unterrichtet habe und auch gar nicht so bewusst so, ich unterrichte jetzt, sondern da kam jemand, hat was gefragt und dann habe ich das ausprobiert, dann hat das funktioniert, dann wurde ich weiterempfohlen und ich habe mein Studium und mein Leben immer damit finanziert, dass ich gesungen habe am Theater, in Konzerten und unterrichtet. Und das hat sich bis heute nicht geändert.
Ja, denn eigentlich ist ja Gesangsunterricht eine Art Mittel zum Zweck. Haben Sie denn immer schon genau darauf geachtet, wie Gesang unterrichtet wird?
Das kam dann mit der Zeit. Natürlich war ich auch einigermaßen naiv. Ich hatte in Osnabrück am Konservatorium Gesangsunterricht und das war eine alte Opernsängerin, die mir einmal erklärt hat, wie das jetzt geht. Da hatte ich sehr viel Respekt davor. Und dann kam ich eben halt zu meinen Lehrern nach Lübeck und ich kannte nur die und ich fand die toll. So, und dann guckt man irgendwann über den Tellerrand und denkt so, ach, jetzt studierst du noch mal ein bisschen in Berlin. Das war aber auch eher, weil ich dachte, ich bin noch nicht fertig. Ich bin jetzt Mitte 20, ich bin doch jetzt keine Sängerin. Ich gehe doch jetzt nicht irgendwie an ein kleines Theater. Sondern es war eigentlich immer die Neugierde, da muss doch noch was kommen. Da geht doch noch was. Da muss doch noch eine größere Stadt kommen. Da muss doch noch ein anderes Theater kommen. Ich muss doch noch was lernen. Und das auch, das hat sich bis heute auch nicht geändert. Ich bin eigentlich, ich mache immer was und das finde ich ganz toll. Und dann denke ich, wie kann man das denn jetzt noch optimieren? Gibt's dann noch irgendwas? Und dann gucke ich wieder in andere Bereiche rein. Aber letztendlich, interessanterweise rückblickend, hat alles was mit Gesang, Darstellung, Präsenz und so zu tun.
Kommen wir zu dem Lieblingsfilm eigentlich der Branche, der Szene. Bei Sängerinnen und Sängern ist der Kultfilm Diva aus den 80er Jahren ganz, ganz oben auf der Liste. Und es geht ja eigentlich im Kern um ja einen besessenen Fan und eine vermeintlich nicht erreichbare Opernsängerin, gespielt von der US-amerikanischen Sopranistin Wilhelmina Fernandez. Die Arie Der Valli aus der gleichnamigen Oper von Alfredo Catalani steht im Mittelpunkt des Films. Und diese Arie haben Sie auch gesungen?
Die habe ich auch gesungen. Ich fand die immer ganz toll. Und während des Studiums habe ich die gesungen. Das hat sich immer wiederholt. Auch so beim Diplomkonzert war das dann meine Zugabe. Oder auch so bei anderen kleineren Konzerten war das eigentlich immer die Arie, mit der ich mich wirklich wohl gefühlt habe und wo ich einfach wirklich so alles reingelegt habe. Ja, also es gab auch viele Arien, muss man sagen, die lernt man aus technischen Gründen. Ich bin jetzt auch nicht die Opernsängerin, die komplett vor Liebe entflammt für die Musik war. Sonst wäre mein Weg wahrscheinlich auch ein anderer gewesen. Aber bei dieser Arie hat es mich immer komplett durchströmt. Ja, das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht.
Das heißt, da werden keine technischen Schwierigkeiten trainiert, sondern es geht eher um den großen Bogen? Oder worauf sollen wir jetzt
achten?
Es geht
um den großen Bogen, nachdem man die technischen Schwierigkeiten
überwunden
hat. Genau.
Also.
Die sollte man dann schon überwunden haben und dann eben halt wirklich diesen großen Bogen und rein in die Musik, ja.
Die Sopranistin Wilhelmina Fernandez, Musik aus der Oper La Valli und Musik aus dem Film Diva, Musikwunsch von Judith Campus, die heute zu Gast ist in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. In diesem Film Diva zeigt sich ja der Klassikbetrieb so von seiner überzüchteten Seite. Da gibt es diesen Fan, der alles möchte, der nur ran möchte an diesen Star. Und eine Sopranistin, die schon ihre Allüren auslebt. War das oder ist das eine Maschinerie, von der Sie eigentlich nie ein Teil sein wollten?
Richtig, also das ist etwas, was mir total abgeht. Also sowohl die Steventum als auch als Fan jemandem so hinterherzureisen, dass man alles für den tun würde, wäre mit meiner Person nicht vereinbar. Aber es ist natürlich faszinierend zu sehen, wie Menschen auch hier in Berlin wirklich in Konzerte pilgern, um einen Dirigenten oder eine Sängerin zu sehen. Das finde ich ganz toll. Und auch wie sich eben halt, also die großen Sängerinnen unserer Zeit wirklich einen Habitus angewöhnen, wo man denkt, ich komme da nicht dran, ich werde nie mit denen reden, das ist einfach überhaupt nicht meine Welt. Es gibt auch völlig normal gebliebene Menschen und auch immer mehr, aber auch dieser Kult, den man früher hatte, so Maria Callas und wie sie alle hießen, das ist schon eine ganz besondere Lebensweise.
Und das scheint insbesondere bei Sängerinnen und Sängern so zu sein, also diese Trauben von Fans, die am Bühneneingang, Ausgang lauern nach einem Konzert oder nach einem Opernauftritt, ja, eben bei Sängerinnen und Sängern.
Ja, es ist etwas ganz Besonderes, weil wir natürlich unser Instrument auch selber sind. Und letztendlich ist ja so ein Sänger auch eine Projektionsfläche. Ich gebe ihm all meine Wünsche und meine Träume, dass ich selber auf der Bühne stehe, dass ich mich selber äußern kann, dass ich selber so schön singe. Die Wünsche stecken ja dahinter. Was die Person persönlich angeht, das weiß ja eigentlich keiner. Was sie privat machen, ist ja häufig unbekannt und das ist auch gut so. Aber ich habe eben halt den Eindruck, da ist jemand, der lebt etwas, was in mir drin schlummern könnte und der schreit es quasi raus. Und das ist schon faszinierend.
Dann sollte es zu dieser Begegnung womöglich auch gar nicht kommen, ne? Also sozusagen den Praxistest zu machen, dass der Fan nachher dieser angebeteten Person tatsächlich von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, da kann es eigentlich nur einen Absturz geben,
könnte
man fast
so
vermuten.
Könnte so Desillusionierung führen, ja.
Frau Campus, Sie haben immer wieder Verträge an Theatern, an Opernhäusern, an Chören gehabt. In Lübeck haben wir schon drüber gesprochen, am Thalia-Theater in Hamburg, am Berliner Hebbel-Theater, auch beim Rias Kammerchor, an der Komischen Oper. Aber am Ende hat bei Ihnen doch das freien Dasein gewonnen und nicht die Festanstellung, oder? Warum?
Weil ja, entweder war ich wirklich nicht gut genug, dass die mich gebeten hätten, bleiben Sie doch bitte bis zum Rest Ihres Lebens. Andererseits hatte ich auch immer was anderes noch zu tun. Also letztendlich war es so, dass ich dann auch das ein oder andere Kind in die Welt gesetzt habe. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und für mich war das nicht vereinbar, zu sagen, ich organisiere meinen ganzen Haushalt so, dass ich auf der Bühne gut stehen kann und mit den Kindern gut bin. Und es war teilweise so, dass ich bei Konzerten dann dachte so, jetzt stehe ich hier, jetzt habe ich mal kurz meine Ruhe.
Das ist auch sehr schön. Das ist für die anderen eigentlich eher so der Moment der Anspannung,
genau,
ist, war dann für sie
genau,
die Flucht.
Genau, ich dachte so, jetzt kommt keiner an und will was von mir. Das war sehr, sehr schön. Dadurch hat sich einfach auch ergeben, dass ich eben halt auch schon immer unterrichtet habe. Wenn die Kinder in der Schule waren, hatte ich eben halt Schüler. Und das hat sich einfach immer so weiterentwickelt. Ich war in Lübeck an der Musikhochschule und hatte da einen Lehrauftrag. Das hat sich dann irgendwann so ergeben, dass das nicht mehr ging, weil ich mich dann beidesgehend selber um die Kinder gekümmert habe, alleine. Und dann habe ich das in Berlin einfach fortgeführt.
Das sind jetzt alles so praktische Gründe, aber ist das womöglich auch eine Typfrage, ob
ja,
man die Sicherheit
auch
sucht oder ob man sagt, naja, wenn ich frei bin, dann kann ich mal was anderes ausprobieren, dann binde ich mich nicht an andere Menschen so sehr womöglich?
Ja, das ist ganz sicher. Warum das so ist, da müssten wir jetzt wirklich in meine Kindheit, das möchten wir jetzt alle
wir jetzt die Küchenpsychologie
nein, das lassen wir jetzt einfach mal kurz sein. Es ist tatsächlich so, auch nach wie vor, ich fühle mich wohl, wenn ich das Gefühl habe, ich kann gleich wieder gehen. Wenn mir jemand, also mir sind auch öfter schon mal feste Stellen angeboten worden, wo ich dann dachte, jetzt echt, bis zum Ende des Lebens? Nein.
War es dann doch nicht.
Ne, das sind dann nochmal 30 oder waren es noch 20 Jahre. So jetzt würde ich vielleicht sagen, naja, also jetzt wäre es schon schön, wenn ich wüsste, dass meine Rente regelmäßig kommt. Aber es gibt ja auch die Künstlersozialkasse und der bin ich ja auch sehr dankbar, dass die uns Freien unterstützt. Und dieses Gefühl, ich kann jetzt dieses Projekt machen und notfalls gehe ich wieder und mache was anderes Interessantes. Das ist in mir drin, das kann ich auch nicht ändern. Das möchte ich, glaube ich, auch gar nicht mehr ändern.
Aber eine gewisse Verbindlichkeit legen Sie ja schon an den Tag. Also Sie arbeiten, haben Sie gesagt in diesem Film Unsere Herzen ein Klang, da sagen Sie, Sie würden lieber mit Laien und Amateuren arbeiten.
Ja.
Warum?
Weil da mehr Begeisterung ist. Es ist so, dass auch dieser Chor, mit dem ich arbeite, die Damen vom Ensemble Ultrasound, die sind einfach begeistert von dem, was sie schaffen, weil ich es ihnen zeige, wie es geht.
Ich hätte gedacht, weil die vielleicht die Sache nicht ganz so ernst nehmen wie die Profis.
Oh nein, oh nein.
Fehler.
Nein, das habe ich teilweise auch gedacht. Aber es war wirklich vor kurzem nach einer Chorfahrt, sagte dann eine von mir, du weißt gar nicht, wie wichtig du uns bist. Du weißt gar nicht, wie wichtig es ist, dass wir mit dir zusammen singen, dass wir einmal in der Woche, das sind gestandene Frauen, Ärztinnen, Anwältinnen, Psychologinnen, Dolmetscherinnen, wirklich in allen Sparten sind die unterwegs und die kommen regelmäßig mittwochabends und singen mit mir und sagen, es tut ihnen total gut, es ist eine ganz wichtige Sache für sie. Und vom Repertoire sind wir wirklich auch von niedrigschwellig bis tatsächlich auch mal fünfstimmige Stücke zu singen und da muss man ein bisschen dran arbeiten, aber ich glaube, das hört sich natürlich ein bisschen pathetisch an, aber die erleben etwas an diesem Mittwochabend, was sie für sich in die Woche mitnehmen. Zu ihren Patienten, zu ihren Schülern. Da tanken die auf. Und diese Tankstelle bin halt ich.
Sie sind auch die Tankstelle für andere, zum Beispiel für Rundfunksprecherinnen und Rundfunksprecher.
Ja.
Sie coachen also ihre sprechenden Klientinnen und Klienten. Die sind zum Teil zum Beispiel beim RBB hier in Berlin. Die coachen sie, aber so ein Sprechtraining ist nicht zu verwechseln mit der Arbeit einer Logopädin, oder?
Nein, vor der Arbeit der Logopäden habe ich höchste Achtung. Die kommen eher aus dem medizinischen Bereich und meine Sprecherziehung ist eher aus dem künstlerischen Bereich. Ich hole mir häufiger mal Tipps von Kollegen, wenn ich sage, so, da komme ich jetzt nicht weiter. Ich muss aber auch sagen, dass die Sprecher, die zu mir kommen, in erster Linie an Präsenz interessiert sind. Die können häufig schon sehr gut sprechen. Dann gibt es natürlich immer so kleine Sachen, zum Beispiel, ich komme aus Norddeutschland, da kann man ein bisschen was machen.
Schirm und Kirche.
Schirm hierher, gerne. Ich gehe in die Kirche und so. Das ein Bewusstmachen dafür, wie man besser noch Hochdeutsch sprechen kann, ist das eine. Und dann geht es auch häufig wirklich in den musikalischen Bereich, dass man sagt, wie klingt es denn, wenn du den Text singst? Wie geht es denn, wenn du besser mit deinem Atem arbeitest? Das ist mehr mein Bereich. Wenn ich merke, dass da wirklich jemand ein rein stimmliches Problem hat.
Also ein medizinisches Problem.
Medizinisches Problem. Dann würde ich sicherheitshalber den zum Phoniater schicken und der oder die Phoniaterin würde dann wahrscheinlich sagen, so, das müssen wir jetzt behandeln, entweder mit einer Logopädie. Es ist aber auch häufig so, dass Phoniater tatsächlich die Leute zu mir schicken, um mit mir zu singen. Weil einfach über Gesang und Atemtechnik und so weiter auch vieles heilend sein kann für die
Stimme. Also im Idealfall geht es Hand in Hand.
Es geht alles Hand in Hand. Es ist alles so ein bisschen von allem etwas und man muss es miteinander verbinden können.
Kommen wir zu einem, wie soll ich sagen, besonders schwierigen Fall fürs Sprechtraining. Die Blumenverkäuferin Eliza Doolittle, jetzt muss ich auch ganz genau sprechen.
Ja.
Professor Higgins will ihr ja ihren hartnäckigen Cockney-Akzent ja austreiben, kann man eigentlich sagen, oder sagen wir mal freundlicher abtrainieren.
Ja.
Und ihr so eher das feine Englisch der Oberschicht beibringen. My Fair Lady muss auf der Liste einer Sprechtrainerin stehen, oder? Auf der Wunschmusikliste.
Ja, ich habe diesen Film geliebt als Kind. Und natürlich fand ich Audrey Hepburn immer ganz toll. Aber irgendwann habe ich festgestellt, viel faszinierender finde ich Professor Higgins, den Sprecherzieher, dass der es wirklich schafft, aus diesem Blumenmädchen eine Lady zu machen. Und das ging ja eben halt nicht auch nur um Sprache, sondern auch um Haltung und um Wissen und wie man sich mit Menschen benimmt sozusagen. Und das fand ich immer schon faszinierend offensichtlich.
Quit, Professor Higgins. Quit, Professor Higgins. Here our plea or payday, we will quit, Professor Higgins. A, not I, O, not how, pounding, pounding in our brain. A, not I, O, not how, don't say right, say rain.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
Again?
The rain in Spain stays mainly in the plain.
I think she's got it. I think she's got it.
The rain.
The rain in Spain stays mainly in the plain oder wie es in der deutschen Fassung heißt, es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Klassiker der Sprecherziehung eigentlich, ne? Zungenbrecher.
Ja, Da habe ich eine ganze Sammlung von und es werden immer, immer mehr. Eine Diplom-Bibliothekarin ist eine Bibliothekarin mit Diplom. Eine Bibliothekarin mit Diplom ist eine Diplom-Bibliothekarin.
Ist das Ihr Liebling, also Ihr Favorit?
Ja, ja, der kommt immer wieder ganz groß an.
Und es gehört eigentlich dazu, dass man irgendwann aus der Kurve getragen wird.
Genau, irgendwann und dann denkt man, oh, jetzt habe ich es und beim nächsten Mal geht es dann doch wieder nicht. Also das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Ansonsten arbeite ich natürlich mit den Sprechern an den Texten, die sie selber sprechen müssen oder an speziellen Sprachproblemen, ja.
Aber so eine ganze Reihe von Zungenbrechern finden sich in den Karten, in den Übungskarten, die Sie geschrieben haben.
Ja.
Mach mal, Stimmtraining für alle heißen diese Karten. Die sind ein großer Spaß, nicht zuletzt auch, weil die ganz lustig illustriert sind und weil man ihnen sehr gut folgen kann. Das ist ja immer so eine Sache. Normalerweise macht jemand das vor dem Chor.
Ja.
Hier hat man jetzt die Karten. Also das gesammelte Campuswissen steckt da drin für alle, die nicht persönlich bei Ihnen Stimmtraining oder Stimmbildung machen können. Ist das so gedacht?
Ja, aber ich habe vor kurzem mit einer Dame gesprochen, die mich kennengelernt hatte mit meiner Arbeit und beim Chor. Und da meinte sie, jetzt verstehe ich noch besser. Jetzt habe ich dich auch noch im Blick oder im Geist, wenn ich diese Übungen mache. Ich habe aber auch oben auf den einigen Karten so einen QR-Code. Da kann man draufgehen und dann steht man in meinem Wohnzimmer und dann mache ich die Übung dann vor.
Ah, dann hat man sie doch.
Ja, hat man sie mich doch gesehen, weil das alles aufzuschreiben, war mir dann doch sehr viel. Es gibt unendlich viel Literatur für Stimmtraining und Stimmbildung und Singen im Chor und Singen mit Kindern und Singen mit Alten und Singen, frag mich, wirklich Regale voll. Das ist wirklich beeindruckend. Und da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Kollegen. Und diese Karten waren eigentlich nur als Idee, weil mich ein Freund fragte, hast du mal irgendetwas, was ich mir da auf den Notenständer stellen kann? Und wenn die Chorleiter immer erstmal anfangen müssen, stundenlang zu wälzen, welche Übungen mache ich heute, dann müssen sie die ausprobieren. Und diese Karten sind quasi wie so ein Spickzettel. Da guckt man drauf und sagt, ah ja, 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 das war ja das mit No-No-No oder das mit dem Blumentopf oder das mit der Sonne. Und dann hat Stuart Kummer diese Illustrationen dazu gemacht. Und die allein sind schon wieder so lustig, dass man sich als Vormacher quasi vom Chor auch schon wieder entspannt, weil das einfach alles so skurril lustig ist. Und das ist einfach auch ein ganz großer Punkt, dass wir wirklich Spaß haben bei unserem Job.
Und Spaß ist wahrscheinlich auch oberstes Gebot in der Zusammenarbeit mit Kindern. Ne? Bloß keine Langeweile aufkommen lassen.
Das stimmt. Also mit Kindern, das ist wirklich die Kür. Das ist nochmal anders. Die Erwachsenen sind ja für sich schon sehr abgeschlossene Personen meistens. Und bei den Kindern muss man wirklich zusehen, dass man die mit auf den Weg nimmt.
Und da bringen Sie ja jahrelange Erfahrung mit.
Ja.
Staats- und Domchor Berlin, da haben Sie die jungen Stimmen betreut und begleitet über Jahre.
Genau.
Und Sie sind Chorleiterin und Stimmbildnerin der Vokalhelden. Das ist der Kinderchor vom Education-Programm der Berliner Philharmoniker. Klingt so nach zwei völlig verschiedenen Paar Schuhen, ganz unterschiedliche Chöre und Kinder.
Genau. Beim Staats- und Domchor handelt es sich um einen Chor, der an der Universität der Künste beheimatet ist. Und dort werden im Institut für Kirchenmusik diese Knaben ausgebildet. Die kommen mit 5 oder 6, fangen die an mit den Dominis und dann Kurrende und Kapellknaben und Konzertchor, bis sie 13, 14 sind und im Stimmwechsel sind. Bis dahin haben sie meistens 2 bis 3 Proben in der Woche, sind verpflichtet, bei Staatsakten zu singen oder im Dom eben halt, wie es so sagt. Ganz besondere Angelegenheit, Staats- und Domchor gibt es sonst auch nirgends. Und bei den Vokalhelden ist es so, dass wir in die Kieze gehen und die Kinder, die da in der Nähe wohnen, ansprechen. Da proben wir nur einmal in der Woche. Und das ist auch so, dass dieser Chor von den Berliner Philharmonikern initiiert war, aber mittlerweile sind wir ein eigenständiger Verein. Wir sind zwar noch mit denen in Kontakt und werden von denen unterstützt und haben unsere Mitsingenkonzerte, Schulklassenkonzerte, wo die Vokalhelden stehen dann auf der Bühne und wir laden 2000 Kinder ein, Schulklassen. Es ist irrsinnig laut und da geht es einfach auch wirklich um den Spaß und um dieses Sehen, gesehen werden, mit anderen gemeinsam singen und die sind aber auch wirklich toll mittlerweile.
Wir klingt an einer großen Gaudi. Ja?
Ach, es macht wirklich Spaß. Vor allem gibt es immer Projekte, wo sich diese ganzen Kinder dann gemeinsam treffen, die verschiedenen Levels. Und die freuen sich dann aufeinander. Die Hellersdorfer auf die Moabiter und die Schöneberger. Und dann haben wir da immer 60 bis 80 Kinder und haben diese Veranstaltung. Es macht, ich habe auch ganz tolle Kollegen, mit denen das einfach auch wirklich Spaß macht, die auch selber immer sprühen, die immer Ideen haben, mit denen man auch wirklich sehr gut gemeinsam arbeiten kann. Das ist also weniger Konkurrenz und dieses sich beweisen müssen und schneller, höher, lauter, sondern es geht eigentlich immer ums große Ganze und gemeinsame Singen.
Ich will nochmal auf die anderen Kinder zurückkommen, die vom Staats- und Domchor. Stimmt da so das Klischee, das sind Söhne aus gutem Haus, sehr diszipliniert, die sind auch bereit, viele Stunden in der Woche mit dem Singen zu verbringen?
Das ist Klischee.
Auch lustige Kinder?
Nein, die sind total nett, wirklich. Was heißt aus besserem Hause? Es heißt einfach immer nur, da sind Eltern, die Zeit haben und bereit sind, ihre Kinder zu den Chorproben zu bringen. Aber das ist ja auch nur bis 9 oder 10 so. Die Jungs aus dem Konzertchor kommen auch selber mit der U-Bahn angerauscht und andere gehen halt 3-mal in der Woche zum Fußball und die gehen 3-mal in der Woche zum Chor.
Ist es aber trotzdem für Sie dann ein Balanceakt, sozusagen auf der einen Seite den Spaß nicht aus den Augen zu verlieren und die Kinder Kinder sein zu lassen und auf der anderen Seite aber geht es ja wirklich um musikalische Höchstleistungen?
Ja, aber auch das müssen wir relativ sehen, weil beim Staats- und Domchor ist kein Internatschor. Also es ist alles noch wirklich im Rahmen. Die können auch noch andere Dinge machen, die können noch ihren Sport machen, ihre Freunde treffen und so. Die sind nicht die Thomaner. Trotzdem haben die natürlich diese Höchstleistung, weil die einfach auch dieses Angebot haben von Stimmbildung und mehrere Chorleiter und immer Klavierbegleitung. Das ist ein Personal, das wir bei den Vokalhelden zum Beispiel so nicht haben. Aber die, die bei den Vokalhelden arbeiten, sind auch super Leute, die auch in anderen musikalischen Bereichen so präsent sind. Sei es Jazz oder auch eine Filmkomponistin, die Klavier spielt und so. Das ist wirklich eine andere Herangehensweise. Und wir singen bei den Vokalhelden eher Stücke, wo andere Kinder auch mitsingen können, die machbar sind. Und beim Staats- und Domchor ist es natürlich schon die höhere Literatur.
Wenn Sie von der Arbeit mit Kindern erzählen, strahlen Sie besonders. Was macht Ihnen Spaß daran, gerade mit singenden Kindern oder Kinder zum Singen zu bringen?
Eigentlich, dass es auf Gegenseitigkeit beruht, weil die bringen mich auch zum Singen. Die bringen mich wirklich auf Ideen, auf die ich ohne sie wahrscheinlich gar nicht kommen würde.
Jetzt kommen wir wieder zu einer Filmmusik. Und zwar ist der Film über einen Knabenchor, die Kinder des Monsieur Mathieu. Diesem Monsieur Mathieu gelingt es in einem Kinderheim, in dem jetzt nicht unbedingt Zugewandtheit oberstes Gebot ist, sondern wo wirklich mit einer ganz schönen Strenge regiert wird. Dort gelingt es ihm auch, die schwierigsten Jungs eigentlich durchs Singen in einer gewissen Weise zu knacken. Ist das realistisch?
Ja, ich finde es einfach immer wieder faszinierend, wie man Kinder einfach auch über Musik kriegt, dass sie sich selbstbewusst fühlen, dass sie sich auch bestätigt fühlen, dass sie auch mit anderen wirklich gemeinsam etwas machen, weil sie ein Teil eines Ganzen sind und nicht nur sich selbst produzieren oder als Soloknabe irgendwie auftreten, sondern ist in dem Film ja auch, dass dann einer, der besonders schön sieht, wird dann irgendwie auch gefordert, aber eben halt auch nicht zu sehr. Und bei den Kindern, die wir haben, ist es eben halt auch so, dass die sich gegenseitig helfen oder dass die einfach auch merken, die anderen beachten mich, weil ich so schön singe oder sie helfen mir, weil ich es noch nicht so gut kann. Und also in meinem Chor ist das wirklich so, dass ich wirklich jedes Mal beglückt nach Hause gehe.
Eine Hymne an die Nacht, Musik von Jean-Philippe Rameau, aus der Filmmusik zu Die Kinder des Monsieur Mathieu, Judith Campos. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über diesen Frauenchor-Ultrasound gesprochen, der, wenn ich Sie richtig verstehe, so ein Herzensprojekt ist von Ihnen. 2018 ist er zur Welt gekommen und entstanden in einer gynäkologischen Praxis. Wie kam es dazu?
Ich war bei meiner Gynäkologin. Das ist hochinteressant, oder?
Das ist ein Satz, den man nicht so oft hört bei den Zwischentönen.
Also ich ging nach Hause und Bruni an der Rezeption sitzend sagte, Frau Campus, Sekunde mal eben. Ich so, ja, was denn? Ich habe sie gegoogelt und ich, das ist schön. Was bedeutet das jetzt? Ja, also wir als Praxis möchten gerne etwas gemeinsam machen und wir haben ja schon mal einen Kochkurs gemacht und wir waren auch schon mal zusammen rudern und wir dachten, wir möchten zusammen singen. so innerliches Aufstöhnen bei mir, natürlich über mit einem Lächeln überspielt, ist klar, ich habe überhaupt keine Zeit.
Sie wollten sagen, ich bin hier Patientin, lassen Sie mich in Ruhe.
Könnte, genau, darf ich wenigstens hier einfach nur Frau sein?
Ja.
Gut, und dann sagte ich, ja, melden Sie sich mal. Und ich hatte damals auch wieder aufgehört beim Staats- und Domchor nach 8 Jahren. Und ich dachte so, jetzt bist du mal ein bisschen älter geworden, entspann dich mal ein bisschen, lehnst dich zurück, machst was anderes. Ich habe gesagt, melden Sie sich doch im April. Und dachte, das vergisst die bis April, es ist nämlich November. Und Anfang April, ja, also wie wäre es denn jetzt? Könnten wir dann mal, naja gut, dann machen wir einen Workshop. Ich komme dann mal so 3-4 Mal, komme ich mal. Dann waren wir in der Praxis, haben die Stühle zur Seite geräumt und dann habe ich mit den Stimmübungen gemacht und so kleine Kanons und total nett. Die waren wahnsinnig begeistert. So, und dann war Sommer und ich sagte, da, das war jetzt eine schöne Erfahrung, Wiedersehen. Ja, bis zum Herbst dann. Ich was? Na gut. Und dann bin ich erstmal wiedergekommen. Und dann ein Jahr später traf ich auf dieses Filmteam. Ich war in der Philharmonie irgendwie am Gange, sang die Chöre von Simon Halsey ein. Was machen Sie eigentlich so? Haben Sie einen Chor? Und ich sagte, ja, ich habe einen Chor. Können ja mal vorbeikommen. Dann sind die vorbeigekommen, als wir eine kleine Chorfreizeit hatten. Ich dachte, das gucken die sich genau einmal an und dann melden die sich nie wieder. Sagten, das ist aber toll. Können wir das filmisch begleiten? Das ist ja hochinteressant. Und so ging das dann los. Und ich glaube, wenn wir diesen Film nicht gemacht hätten, gäbe es vielleicht diesen Chor auch nicht mehr, weil es für mich wirklich erstmal nur so ein Projekt war. Das sind jetzt 20 Frauen und die jetzt wirklich schon mittlerweile anspruchsvolle Literatur singen.
Und das, obwohl, denn das ist das Besondere an dem Chor, nicht alle Noten lesen können.
Das ist in der Tat richtig. Und ich hatte im Sommer, mal muss man ja auch mal ein ernstes Gespräch führen. Und ich singe immer ganz viel vor und so weiter und so fort. Und stellte dann fest, es ist nicht ein oder zwei, die keine Noten lesen können, sondern 2/3. Und ich dachte, okay, dann kann ich mir es ja sparen, euch die Noten zu besorgen, sondern ich schreibe den Text einfach nur ab. Und das reicht denen teilweise auch. Die lernen das übers Ohr und wirklich rasend schnell. Ich mache manchmal auch Tonfolgen, jazzige Tonfolgen und so weiter. Die singen die 1a nach. Die hören, singen nach.
Also Punkt. Intuition ist
wirklich
da im Spiel.
Wirklich ganz viel Intuition. Und da zeigt es sich auch wieder, dass dieses Zusammenwachsen, ich mache es wirklich regelmäßig jeden Mittwoch, und die wachsen, dieser Klang wächst immer weiter zusammen. Mhm. Und auch gestern Abend hatten wir so ein kleines gemeinsames Singen, wo ich wieder davor stand und dachte, eigentlich enorm.
Ist Ihnen da das gelungen, was eben auch Aufgabe insbesondere einer Stimmbildnerin ist, nämlich einen gemeinsamen Chorklang herzustellen?
Ich glaube schon. Und es gibt ja noch ein anderes Projekt, Cantus Magistri, mein neues Ensemble, das sind tatsächlich alles nur meine Schülerinnen. Von 18 bis 68.
Also die auf dem Weg zum Profi sind?
Die auf dem Weg zum Profi sind oder die einfach auch ihre Stimme pflegen, weil sie die beruflich brauchen, sowohl weil sie irgendwo sprechen oder weil sie in mehreren Chören singen. Und die habe ich in einem Ensemble zusammengefasst. Und das ist also wirklich, das muss ich sagen, das war wirklich beglückend. Man steht davor und hat die ganze Arbeit, die ich in der Woche habe, mit jedem Einzelnen eine Stunde, da zusammengefasst und alle singen gemeinsam. Und hören vor allem auch auf ihre Nachbarinnen, was ja beim Chorgesang auch nicht selbstverständlich ist. Und da waren wirklich so Augenblicke dabei, wo ich dachte, so, Frau Campus, jetzt weißt du, warum du das die ganze Zeit machst.
Also sehr erfüllend, sehr beglückend.
Total erfüllend und beglückend. Und wirklich, also ich habe einen ganz tollen Job. Wirklich, ich möchte nichts anderes machen. Das ist wirklich richtig schön. Und ich gucke mal, wo es noch hingeht, was wir noch so in der Zukunft haben. Weil die Ideen spuken schon im Kopf und die kommen auch immer mehr dazu.
Mögen Sie schon über irgendwelche spukenden Stimmen im Kopf sprechen? Gibt es irgendwelche Projekte, die anstehen?
Jetzt als nächstes Projekt mit diesem Ensemble machen wir Britain, A Ceremony of Carols mit Harfe. Und ansonsten werde ich einfach gucken, was auf mich zukommt. Mal
also
sehen.
Eine gewisse Neugier ist bei Ihnen nicht am Versiegen?
Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also es ist immer wieder so, dass ich denke, ah, was kann man denn da noch besser machen? Ich habe eine Schülerin, die hat Parkinson und die macht ein ganz tolles Projekt. Die begleitet sich selber, die nimmt alle 2 Jahre auf, was mit ihr passiert. Und die hat vom Arzt verschrieben bekommen, Physiotherapie und Logopädie. Sie sagt aber, ich denke überhaupt nicht dran, ich gehe tanzen und will singen. Und die kommt auch regelmäßig. Und was aus dieser Person rauskommt, obwohl wirklich einfach ganz klar ist, was diese Krankheit mit einem Körper macht, das ist einfach faszinierend. Ich freue mich wirklich auf jede einzelne Aufgabe, die ich da habe.
Also wir können zum Schluss sagen, Wunderinstrument Stimme.
Wunderinstrument Stimme.
Die Sängerin, Dozentin, Stimmbildnerin, Sprechtrainerin, Gesangspädagogin Judith Campus war heute zu Gast bei den Zwischentönen. Zeit, allen jetzt noch ganz schnell die DLF-Audiothek-App ans Herz zu legen. Da können Sie auch diese Zwischentöne hören. Und da wird auch die nächste Sendung, das nächste Gespräch auffindbar sein. Am kommenden Sonntag an dieser Stelle wird mein Kollege Klaus Pilger die Schauspielerin Senta Berger befragen zu ihrem Leben, ihren Filmen und zu ihrer Wunschmusik. Aber Frau Campus, eine haben wir noch. Wir haben noch Jacob Collier auf unserer Liste. Machen Sie noch zum Schluss ein bisschen Werbung für ihn. Warum musste der unbedingt mit dem Klassiker Somebody to Love auf Ihrer Liste stehen?
Weil ich finde, dass es ein begnadeter Musiker ist, ein Multitalent in allen Instrumenten. Und auch auf der Bühne bringt er auch andere Leute zum Singen. Das animiert uns Chorleiter natürlich auch. Am Ende einer Show schafft er es, dass das ganze Publikum singt. Und hier steht das Publikum und da stehen die Ausübenden, dass man es wirklich schafft, die Leute miteinander ins Singen zu bringen. Das ist auch mein großes Anliegen, dass wir wirklich, wenn wir uns sehen als Menschen, auch wirklich gemeinsam Musik machen. Und er ist einfach begnadet toll.
Judith Campus, danke für dieses Zwischentöne-Gespräch.
Ich bedanke mich.
Ja, und danke Ihnen allen fürs Zuhören. Am Mikrofon war Maja Elmenreich.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.